Tourismus to go. Der Podcast. Inspiration und Wissen für die Gastgeber von morgen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Tourismus to go. Mein Name ist Alexander Krübling und heute spreche ich mit Michael Wiedmann, dem Global CEO der PKF Hospitality Group. Wir reden heute über Budget-Hotels mit Stil, die unterschätzte Kraft öffentlicher Bereiche und darüber, warum Hotels vor allem für die lokale Bevölkerung gedacht sein sollten. Ein Gespräch über mutige Konzepte, träge Standards und neue Chancen für die Hotellerie. Viel Spaß. Lieber Michael Wiedmann, vielen Dank für die Einladung heute. Darf ich dich zunächst einmal bitten, dich kurz vorzustellen, all jenen wenigen Hörern, die dich vielleicht nicht kennen?
Ja, danke für die Einladung. Michael Wiedmann, Geschäftsführer und Gesellschafter der PKF Hospitality Group. Wir sind ein international auftretendes Beratungsunternehmen und haben unser Headquarter hier in Wien. Bin gebürtiger Münchner, aber jetzt seit 23 Jahren in Wien im selbstgewählten Exil.
Und ein ausgewiesener Experte in Sachen Hotellerie. Ich möchte zu Beginn vielleicht mal kurz eingehen. Wir sind einander schon zweimal begegnet. Das war 2016 und 2019 auf Veranstaltungen. Und da hast du was sehr, sehr Spannendes gesagt. Und zwar 2016 hast du gesagt, die Budget-Hotellerie in Österreich ist gesellschaftlich akzeptiert. Das ist doch aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr vorstellbar, oder?
Ja, es ist so, ich weiß noch gut, wie ich das erste Mal in Österreich gearbeitet habe. Das war an einem Projekt in Graz. Wir haben damals ein Bestandshaus, das nach dem Krieg gebaut wurde, als Fünf-Sterne-Hotel, das aber bessere Zeiten schon gesehen hatte am Bahnhof. Und da haben wir uns überlegt, was können wir daraus machen. Und daraus ist dann das erste Budget-Design-Hotel in Österreich geworden, das Hotel Daniel der Familie Weitzer. Mittlerweile gibt es ja auch ein Daniel in Wien und auch ein paar andere Hotels dieser Gruppe. Und es war damals aber eine Meinung vorherrschend in der Branche, die besagt hat, die österreichische Gastfreundschaft, die verträgt sich nicht mit Budget-Hotels und mit Economy-Hotels. In dem Zusammenhang, ich glaube, ich habe vor 20 Jahren beim ÖHV-Kongress eine Rede gehalten und da wurde ich auch gebeten, sozusagen ein bisschen einen Ausblick zu geben. Und eine der Thesen war natürlich die Budget-Hotellerie, dass sie auch in Österreich Einzug halten wird. Und eine der Thesen war damals, dass wir in einigen Jahren automatischen Check-in und Check-out haben werden. Und ich bin selten so oft mit Kritik überzogen worden wie nach diesem Vortrag von den ganzen gestandenen Hoteliers und dass ich als Piefke doch da in Deutschland meine Beratung machen sollte und dass das in Österreich einfach unvorstellbar ist. Mittlerweile haben wir selbst Fünf-Sterne-Hotels, wo man sich manchmal freut, nicht mehr zum Checkout gehen zu müssen, sondern abreist und die Rechnung ist bezahlt. Und es hat alles seine Zeit und seine Berechtigung, aber dass gewisse Dinge in bestimmten Ländern nicht realisieren, die in vielen anderen Ländern funktioniert haben, das habe ich selten gesehen. Also eine der Geheimnisse als Berater ist, man muss halt einfach schauen, was in anderen Ländern passiert und irgendwann mal kommen die Entwicklungen auch zu uns. Ich habe das Amerikaner mal so erklärt, ob das jetzt Fast Food oder Drive-By-Shooting ist. Irgendwann kriegen wir alle Sachen von Amerika auch, ob es gut ist oder schlecht ist. Aber das ist, glaube ich, eine der Erkenntnisse, dass wir doch in einer so globalisierten Welt leben, dass gewisse Entwicklungen zwangsläufig über Grenzen hinausgehen.
Vor 20 Jahren hat man auch gesagt, Budget-Hotellerie funktioniert nicht, so wie Sie richtig gesagt haben. Wie schaut das denn heute aus? Gibt es weiterhin eine Lücke im preiswerten Segment?
Es ist lustig, dass du mich danach fragst, weil ich bin morgen beim Jahresmeeting der B&B-Hotels. Das ist die große Budget-Hotel-Gruppe, die das erste Mal ihr Europa-Meeting nach meinem Wissen in Österreich veranstaltet. Und ich werde da morgen die Keynote geben. Und da war genau die Frage, wie hat das eigentlich alles angefangen mit Budget-Hotellerie? Es war damals das ETAP in Salzburg am Flughafen über einem Sex-Shop. damals, ich glaube, Beate Use oder irgend sowas, das war im Erdgeschoss und drüber war das Hotel. Und also das war aus der Sicht vieler Österreicher halt ein doppelter und dreifacher Kulturbruch und dem Haus wurde alles Schlechte gewünscht, aber mittlerweile ist es, glaube ich, ein Ibis-Budget jetzt, aber es läuft immer noch gut, es ist an der Autobahn sichtbar, der Sexshop ist mittlerweile ausgezogen und ich glaube, es ist ein Fitnessstudio jetzt unten drin, das zeigt auch, was sich da verändert hat in der Gesellschaft, aber ja, es ist Budget-Hotellerie, es ist Luxushotellerie und alles dazwischen. Und das ist auch gut so, dass man diese ganze Bandbreite hat. Warum sollten wir uns einengen? Aber da sind wir leider in Österreich manchmal ganz gut. Also eine Mindestgrößenverordnung für Hotelzimmer, ich glaube, die gibt es sonst nirgends auf der Welt. Ja? Und dass man da Leute beschützen muss vor zu kleinen Zimmern, ja, das zeigt halt manchmal ein bisschen diese kleingeistige Mentalität, dass man sagt, man kann es dem Kunden, dem Gast nicht selber zutrauen, wofür er zahlen möchte. Da gibt es ein einfaches Regulativ. Der Markt ist nicht für alles gut, es müssen soziale Regeln da sein, also für Schutz der Konsumenten, für Schutz der Mitarbeiter, da bin ich voll dafür. Aber wenn ich als Konsument ein bestimmtes Produkt haben möchte und es widerspricht nicht irgendwelchen Sicherheitsregeln, warum soll ich das dann nicht haben?
Ist der Markt gesättigt für Budget-Hotellerie in Österreich?
Der Markt ist nie gesättigt. Das ist die Natur des Kapitalismus, dass immer wieder was Neues gibt und immer wieder eine Nische in der Nische in der Nische gibt. Und es gibt halt, wenn es mal genug gibt, dann gibt es einen Verdrängungswettbewerb. Dann kommen die neueren, besseren Produkte und verdrängen die älteren, die nicht mit der Zeit gegangen sind. Und deshalb, ja, an modernen Budgetprodukten gibt es vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von dem, was man bräuchte. Wenn man den Gast fragt, was er gerne haben möchte. Aber Budget muss man auch neu interpretieren. Ein Budget-Hotel muss ja nicht ein langweiliges Hotel sein. Ja, das war, glaube ich, so ein Missverständnis. Diese stark standardisierten, extrem langweiligen Hotels mit einer vollkommen uninspirierten Architektur. Ja, davon haben wir wahrscheinlich genug. Aber es gibt ja auch witzige Budget-Hotels. Preiswerte Hotels, die auch Spaß machen. Und da soll es mehr davon geben.
Du hast damals auch gesagt, die Winning Formula ist so die Mischung aus Wow-Effekt und Leistbarkeit. Das hat sich nicht verändert.
An dem hat sich nichts geändert und das geht bis in die Luxushotellerie. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem Überraschungseffekt. Also ich finde, der das am besten jemals ausgedrückt hat, war der damalige Bürgermeister von Berlin, der Wowereit, der Berlin definiert hat, arm, aber sexy. Ja, und man könnte bei Budget sagen, preiswert, aber sexy. Das wäre die Formel, die es hilft, Leute anzuziehen. Man sieht es sehr deutlich bei Motel One. Ja, Motel One hat ein weitgehend standardisiertes Zimmerprodukt. Es hat sich zwar ein bisschen fortentwickelt, aber das Layout ist genau das gleiche noch wie vor 20 Jahren. Also das Zimmerprodukt ist jetzt ordentlich neu, aber da sagt keiner wow. Ja, das ist gut. Aber wenn man sich teilweise die öffentlichen Bereiche anschaut, die Lobbys von den neuesten Motel One, also muss man sagen, sehr fein. Ja? Also das hat dann eine Architekturqualität, eine Aufenthaltsqualität. Und da sieht man, wie sich das verändert hat. Ja? Ein Budgetprodukt, das hauptsächlich über Preis sich definiert oder früher definiert hat, wurde erwachsen und wurde auch ein bisschen lifestyleig. Und das ist eine Entwicklung. Und da so migrieren zunehmend Produkte, die werden dann hochwertiger, anspruchsvoller, und dann werden sie auch dadurch ein bisschen teurer. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Lücke von unten. Dann gibt es wieder ein einfacheres Produkt. Und so, das ist ja ein Kreislauf, ja, fast ein evolutionärer Kreislauf. Mein Background war mal Biologie auch. Und es ist erstaunlich, wenn man Darwin liest, wie viel sich davon auch in Hotellerie und Tourismus übertragen lässt.
Höre ich da so zwischen den Zeilen so ein bisschen raus, investiert nicht zu viel in die Zimmer, sondern in die öffentlichen Bereiche. Das ist ja, glaube ich, auch so ein, das könnte man durchaus so sehen, oder?
Ja, auch da, es gibt Unterschiede. Es gibt Leute, die sagen, die öffentlichen Bereiche sind mir vollkommen egal, ich brauche ein großes, schönes Zimmer. Das sind dann die Gäste von einem Apart-Hotel oder Suitenhotel. Ja, das ist auch, aber es gibt andere Gäste, so wie ich zum Beispiel, ich würde nie auf die Idee kommen, in meinem Zimmer zu arbeiten. Ich setze mich lieber in die Lobby oder ins Restaurant mit meinem Notebook und arbeite dort. Also für mich ein Zimmer für eine Geschäftsreise, ein Motel One-Zimmer tut es für mich auch. Wenn ich privat verreise mit Familie, dann will ich natürlich was anderes haben. Aber es kommt immer auf die Umstände an, was man gerade braucht. Aber grosso modo würde ich da schon sagen, so eine Erkenntnis aus fast mittlerweile 40 Jahren Beratung, dass wir sehr lange viel zu sehr auf das Zimmerprodukt geschaut haben und da auch noch auf falsche Dinge, also auf starke Standardisierung und auf Qualitäten, die teilweise gar nicht gefragt werden und gar nicht notwendig sind. Also die berühmte Badewanne im Zimmer, wie lange die sich in Österreich gehalten hat. Das erste Hotel, das wir in Wien gemacht haben, das war das Courtyard bei Marriott an der Messe. Wir haben es nicht geschafft, Marriott zu überzeugen, dass wir da keine Badewannen brauchen. Da haben wir immer noch die Hälfte der Zimmer oder ein Drittel der Zimmer war mit Badewanne. Braucht kein Mensch mehr. Ja? Und es bucht zumindest keiner deshalb. Ich mag gerne Badewanne, aber ich habe noch nie ein Hotelzimmer deshalb gebucht, weil es eine Badewanne hat. Und das sind so Erkenntnisse, wo man sagen muss, ja, die öffentlichen Bereiche sind wichtiger geworden. Die öffentlichen Bereiche sind das erste Bild und das letzte Bild, das man vom Haus hat. Die definieren das Produkt und ganz wichtig, und das ist, glaube ich, der wirklich entscheidende Punkt, die öffentlichen Bereiche sind auch die Bereiche, die wahrgenommen werden von der lokalen Bevölkerung. Und wenn man das, was du jetzt gerade gesagt hast, weiterführt, ich glaube, für wen man Hotels baut, ist die entscheidende Frage. Und ich bin beim Anfang meiner Beratung von meinen damaligen Chefs dahin getrimmt worden, zu denken, die Hotels werden gebaut für die Hotelgäste. Und ich muss sagen, nein, die Hotels werden nicht gebaut für die Hotelgäste. Die Hotels werden gebaut für die lokale Bevölkerung und in zweiter Linie für die Hotelgäste. Man sieht es sehr schön an einem Produkt, das wir auch hier in Wien gemacht haben, den 25 Hours oder jetzt auch dem Hoxton. Das sind Hotels, wo man gern lokal hingeht und wo man auf der Rooftop-Bar einen Drink nimmt. Da fühlt sich die lokale Bevölkerung wohl. Das sind junge, hübsche Leute. Da fühlen sich die Hotelgäste auch wohl. Ja, der Ian Schrager hat das erfunden in Amerika. Der hat Hotels gebaut mit ganz kleinen Zimmern, aber mit aufsehenerregenden Lobby- und Barbereichen. Hat das dann vermarktet über Supermodels, die da fotografiert wurden. Und dann hat der untersetzte Handelsvertreter aus Kansas City gedacht, wenn er zwei Nächte verbringt, dann trifft er den Naomi Campbell und die verliebt sich in ihn. Das passiert nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dieser Kennenlernfaktor, der Flirtfaktor, aber auch einfach die ganze Atmosphäre in einem Hotel ist wichtig. Und diese Atmosphäre wird überwiegend gespeist von lokalen Gästen und nicht von den Hotelgästen. Und deshalb, ja, die öffentlichen Bereiche sind wichtig, aber ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, die Hotels müssen für die lokale Bevölkerung gemacht werden. Dann gefallen sie auch den Reisenden, die in die Stadt kommen.
Die beiden von dir angesprochenen Häuser haben es also geschafft, diese Schwellenangst zu nehmen. Und früher hat man gesagt, die lokale Bevölkerung, vor allem hier in Wien, die hat Schwellenangst, die geht nicht in Hotels. Die geht dann nicht in die Bar und auch nicht in die Restaurants. Diese beiden Häuser haben es aber doch geschafft durch coole Konzepte. Wie wichtig ist F&B?
Das ist der Schlüssel, sowohl für Stadt- als auch Ferienhotels. Vielleicht bin ich da ein bisschen geprägt, weil meine ersten Gehversuche in der Hotellerie waren im F&B-Bereich, also und nach wie vor schätze ich gutes Essen und gutes Trinken sehr, aber es ist tatsächlich so, wenn man sagt, die öffentlichen Bereiche prägen die Hotels, dann innerhalb der öffentlichen Bereiche ist es F&B, was hier wichtiger ist als Lobby oder Konferenz oder Spa und sonstiges. Wenn man jetzt mal die beiden Hotels sieht, das 25 Hours und das Hoxton, es gibt vielleicht Orte, wo man besser essen kann in Wien. Ja? Ich höre immer wieder Kritik, oh, die Servicequalität im Hoxton ist nicht gut oder im 25 Hours, so gut isst man da auch nicht und so. Stimmt, aber man geht trotzdem gern hin, weil die Atmosphäre ist lässig, man kann unkompliziert was essen, trinken. Und man kann eine gute Zeit dort haben. Und das ist das, was am Ende zählt. Ich plädiere jetzt nicht für schlechtes Essen, aber nur jetzt auf Fine Dining zu machen, das war lange Zeit der Tod der Hotellerie. Dieses übertriebene Fokus auf Fine Dining. Ja. Aber um jetzt nochmal auf deine Frage, du sagst, oder du hast impliziert, das ist jetzt eine neue Entwicklung in diese öffentlichen Bereiche. Ich würde sagen, nein, das ist back to the roots für die Hotellerie. Das Hotel Sacher oder ein Imperial das waren die Drehscheiben, das waren die Bühnen für die Gesellschaft. Zugegebenermaßen nicht für alle Gesellschaftsschichten, sondern für das bürgerliche Segment und auch das intellektuelle Segment. Aber es waren unglaubliche Orte der Darstellung, die Laufstege eigentlich von der K&K-Zeit bis in die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also das waren schon, die Hotels waren Anlaufpunkte für die lokale Bevölkerung. Und das ist dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Wäre mal interessant, so gesellschaftlich zu analysieren, warum. Ob das an der Gesellschaft lag oder an den Produkten, wahrscheinlich an beiden. Aber ja, es war lange eine große Schwellenangst. Und man hat auch die Produkte falsch geplant. Also wir haben ein Projekt gemacht in München damals, das Hotel Raphael, das ist jetzige Mandarin Oriental. Und da hat man ein Restaurant mit dann ein oder zwei Sternen in Guide Michelin im ersten Stock platziert. Was musste man machen? Man musste an zwei Doormen vorbeigehen, die an die Tür aufgehalten haben, dann einmal abbiegen, an der Rezeption vorbeigehen, wo einen kritische Geister beäugt haben, dann durch die Lobby laufen, an der Bar vorbei, wo dann die Leute einen wieder angeschaut haben und dann eine geschwungene Marmortreppe in den ersten Stock hochgehen. Also selbst wer keine Schwellenangst hat, fühlt sich da irgendwie unwohl. Und das hat auch nie funktioniert. Wie man das Restaurant vom ersten Stock ins Erdgeschoss verlegt hat, da lief es dann plötzlich. Also wir müssen halt auch einfach ein bisschen baulich und architektonisch, aber auch operativ den Leuten die Schwellenangst nehmen. Ein eigener Eingang, das war das Nächste, was man auch bei Mandarin Oriental dann gemacht hat. Dann hat man einen eigenen Eingang kreiert, dass man halt nicht mehr an den livrierten Türstehern vorbeigehen musste. Und solche Dinge tragen dazu bei, dass den Leuten die Angst genommen wird. Die jüngere Generation ist da vollkommen unkompliziert. Die gehen auch durch eine Hotellobby durch. Also da ist wieder, glaube ich, also diese ist Angst, das ist mehr meine Generation, die Generation meiner Eltern, die sich da unsicher gefühlt haben. Viele jüngere Leute, die haben da keine Berührungsängste. Mhm.
Angesichts stagnierender ADRs, also Durchschnittspreise, was sind denn sonst so gute Wege, jetzt abgesehen von einem F&B-Konzept, um Hotelrenditen nachhaltig zu verbessern?
Ja, ich muss dich korrigieren. Die Preise stagnieren ja nicht. Die Preise sind kräftig gestiegen und teilweise über die Inflation gestiegen. Also wir haben es geschafft in der Hotellerie, und das ist ja auch eine Leistung, das Preisniveau mit der Inflation weiterzuentwickeln. Und viele Hotels haben es zum Teil auch deutlich über die Inflation erhöht, was ja auch in der Öffentlichkeit zur Kritik führt. Aber ist durchaus nachvollziehbar. Belegung ist in Wien und in Österreich immer gut gewesen, im internationalen Vergleich. Aber das sind nicht die Probleme. Das Problem ist eher auf der Kostenseite aktuell als auf der Erlösseite. Aber die Preisentwicklung ist eigentlich ganz, ganz positiv. Also wenn ich es jetzt für Wien zum Beispiel beobachten darf, Wien war, wie ich vor über 20 Jahren nach Wien kam, war Wien im mittleren Drittel der Hotelpreise in Europa, aber da am unteren Ende. Jetzt sind wir in Wien im oberen Drittel, aber auch da wieder am unteren Ende. Es ist noch durchaus Luft, und wenn man sich Städte wie Paris oder London anschaut, natürlich viel mehr nach oben, aber es gibt auch andere Städte, die deutlich höhere Preise haben. Aber Wien hat sich da gut entwickelt, und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die Ferienhotellerie in Österreich. Da ist die Preisentwicklung schon ganz ordentlich gewesen. Also wir jammern gerne, jeder jammert gerne, ich jammer in meinem Geschäft über die Beratung, und die Hoteliers jammern über ihre Performance. Aber wenn man mal betrachtet, wo der Schuh drückt, ist es nicht bei Preis und nicht bei Belegung. Mhm. Überwiegend gibt es Ausnahmen. Es ist in Kosten, Energiekosten, Personalkosten, sonstige Kosten, Abgaben, was auch immer. Da ist das Problem. Das ist teilweise noch stärker dann gestiegen, und deshalb sind die Preis und Belegung auf einem Rekordniveau, mhm, aber der Gewinn nicht unbedingt, ja, weil einfach die Margen geringer geworden sind.
Meine Frage hat sich darauf bezogen, also inflationsbereinigt. Mhm. Und ich höre sehr oft aus der Branche, wir können die Preise nicht weitergeben an die Gäste. Ja. Also das ist auch in der Gastronomie so. Stimmt das jetzt oder ist es nur einnahmenseitig das Problem?
Also ich würde sagen, es gibt auch da Ausnahmen, aber wenn man sich anschaut, und es gibt ja offizielle Statistiken, es gibt keinen Bereich, wo die Preise so sehr angezogen sind wie in der Gastronomie und Hotellerie. Als Gastronom und Hotelier muss man natürlich auch argumentieren, die Preise sind zu niedrig, immer noch. Und da gibt es auch ein paar Argumente dafür, dass wir auf einem sehr niedrigen Niveau gestartet haben vor vielen Jahren und immer noch internationalen Vergleich nicht allzu hoch sind. Aber tatsächlich sind die Preise deutlich über die Inflation angezogen. Und deshalb, ja, ich weiß, die Leserschaft auf ÖGZ sind Hoteliers und Gastronomen, da mache ich mich jetzt unbeliebt, aber die aus meiner Sicht objektive Wahrnehmung ist, das Preisniveau hat sich durchaus aus Hotelier- und Gastronomensicht positiv entwickelt. Es ist auf der Kostenseite das Problem. Ja. Und da müsste man auch ansetzen und da müsste man auch kreativ sein und müsste man auch durchaus über radikale Maßnahmen nachdenken. Also ich habe vor kurzem war auf einer Konferenz in Chicago und ich war eingeladen in ein Restaurant mit 2 Sternen im Guide Michelin. Und dort, die Speisekarten waren iPads. Ja. Das wäre bei uns, kaum vorstellbar in einem Spitzenrestaurant. Wir würden alle die Nase rümpfen. Aber in vielen Ländern ist es heute gang und gäbe, dass du deine Speisekarte auf deinem Mobiltelefon abrufst, dass es gar keine gedruckten Speisekarten mehr gibt. Ja, ich habe ein Lieblingshotel, wo ich privat viel Zeit verbringe im Umfeld von Wien, das sich durch eine besonders große Weinkarte auszeichnet. Die haben jetzt zwischenzeitlich auch auf elektronische Weinkarten umgestellt. Bei, ich weiß nicht, 600, 700, 800 Positionen in der Weinkarte, wenn da halt einer ausgetrunken ist, da brauche ich nicht mehr auf 20 Karten durchstreichen, dann gibt es halt nicht mehr. Ich kann ja viel saisonaler und frischer kochen und ich habe halt 3-mal Zander und wenn der 3. Portion verkauft ist, dann ist die halt nicht mehr auf der Karte. Und ich muss nicht dann als Gast was bestellen und der Kellner kommt dann 10 Minuten später, oh, tut mir leid, ich habe gerade von der Küche rausgefunden, das gibt es doch nicht mehr. Also es gibt dort bestimmte Dinge, die man auch in Frage stellen kann. Kann man nicht auch heute in bestimmten Gastronomieeinheiten auch bestellen? McDonald's und Burger King und alle haben es vorgemacht, aber ist das wirklich nur bei Fast Food? Für mich als Gast muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir schon was, wenn der Kellner nicht kommt. Aber wir müssen uns gleichzeitig fragen, können wir das noch so machen, wie wir es früher gemacht haben? Oder in der Hotellerie, müsste man wirklich eine tägliche Zimmerreinigung machen? Manche Hotels immer noch täglich Bettwäsche wechseln? Also das ist ja, ich finde das durchaus pervers mittlerweile, was da Handtuch, ja, überall das Schild, wenn Sie das Handtuch nicht ausgewechselt haben wollen, dann lassen Sie es hängen. Man lässt es hängen und wird trotzdem ausgewechselt. Das ist der Klassiker in der Hotellerie. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir bestimmte Dinge einfach hinterfragen. Also tägliche Zimmerreinigung, das sollte auf Anfrage nur noch sein. Ja, das braucht man nicht mehr täglich. Und wer es unbedingt haben will, der kann es bestellen. Vielleicht kostet es dann extra. Aber als Standard, nein, braucht es nicht unbedingt. Und in der Gastronomie gibt es ähnliche Modelle, die man da überlegen kann.
Dasselbe gilt wahrscheinlich auch fürs Roomservice, das mittlerweile auch nur noch in großen Ketten verfügbar ist oder im 5-Sternen-Bereich.
Ja, also in einem Budget-Hotel brauche ich keinen Roomservice, ja. Aber in einem Luxushotel, dann ist es halt was Tolles und da muss ich halt dann wirklich auch was bieten und da muss ich dann das volle Programm fahren. Also sind die Leute bereit, für sowas zu zahlen, ja oder nein? Das ist die Frage. Habe ich ein Klientel, das darauf Wert legt und dafür bereit ist, den entsprechenden Preis zu zahlen? Dann sollte ich es machen. Aber so zwanghaft an gewissen Brandstandards festzuhalten, wie manche Hotelgruppen das früher gemacht haben, weil das halt mal so ist, dann gehe ich nicht mit der Zeit. Also wir haben einmal eine Beratung gemacht, das ist jetzt über 10 Jahre her, in einem 5-Sterne-Hotel in Wien. Und das Preisniveau war relativ niedrig und die Kosten waren extrem hoch und der Eigentümer war mit dem Betreiber unzufrieden und umgekehrt. Und dann war der Streit, wer ist da schuld? Und dann haben wir uns das angeschaut und unter anderem war einer der Brandstandards, dass man in den Gängen kein
Wägelchen von Housekeeping sehen darf. Und weil das Hotel so gebaut war, war da kein Platz, die irgendwo anders hinzustellen. Also mussten die Zimmermädchen die gesamte Wäsche alles immer per Hand tragen in die Zimmer. Dann war die Frage, ja, warum macht ihr das? Ja, das ist unser Brandstandard, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Wie hoch ist euer Zimmerpreis? Ja, der ist so bei 200 Euro netto. Ist das Fünf-Sterne-Niveau? Was bräuchtet ihr da? Naja, unser Ziel wäre so 500 Euro. Also was macht ihr jetzt? Naja, aber es ist unser Brandstandard. Also wir müssen es beibehalten. Also wir sind oft Gefangene von irgendwelchen abstrusen Vorgaben. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war. Also früher war das viel rigider bei den Hotelgruppen. Jetzt hat man da schon ein bisschen mehr gelernt, dass man auch gewisse Flexibilität an den Tag legen muss. Aber das sind oft die Dinge, mit denen wir uns da rumschlagen. Aber ich bin keiner, ich liebe guten Roomservice, ja, persönlich. Aber dann muss es halt ein Produkt sein und ein Preisniveau sein, das sich auch rechtfertigt. In einem Mittelklasse-Hotel rufe ich halt Caller Pizza an, wenn ich unbedingt was brauche. Ja. Das geht auch. Und also insofern, ja. Und wenn ich was anbiete, wieder genau das Beispiel, das hat man durch Untersuchungen ja festgestellt, was wollen die Leute haben, wenn sie Roomservice anrufen? Zu 60% Pizza. Ja, also wenn ich dann natürlich nur Gänseleberpastete anbiete und ich weiß nicht was, dann habe ich da vielleicht das falsche Produkt. Und wenn da Kinder da sind und die wollen halt eine Pizza essen, dann sollte ich halt eine Pizza auf der Karte haben. Also ein bisschen auch diese Rücksichtnahme auf, was die Leute wirklich haben wollen, ohne denen vorzuschreiben, was sie essen dürfen und nicht essen dürfen.
Abschließend habe ich noch eine ganz spezielle Frage. Also wenn du dir ein Hotel von Grund auf neu denken könntest, das du persönlich jetzt eröffnen könntest, welches Konzept, welche Zielgruppe und welche Location wäre das aus deiner Sicht?
Vielleicht ein gutes Beispiel, ein konkretes Beispiel, was wir jetzt auch gerade machen. Wir nehmen ein bestehendes Hotel am Semmering und machen da ein Lifestyle-Ferienhotel draus. Also was Lässiges, nicht allzu teuer, aber mit einem coolen Angebot, mit guter Gastronomie und mit einfach einem frischen Produkt. Also es braucht nicht immer die riesen Thermenhotels oder die Luxushotels am Arlberg, die haben alle ihre Berechtigung. Aber was wir brauchen, sind auch in der Ferienhotelle leistbare, witzige Konzepte. Nicht alles 5 Sterne, 3, 4 Sterne gibt es auch Produkte. Also in Österreich ist halt alles 4 Sterne superior. Ja, wir brauchen Produkte für unterschiedliche Zielgruppen. Wir brauchen Produkte für jüngere Leute. Wir brauchen Produkte auch in der Ferienhotellerie, die vielleicht nicht viel Zeit im Zimmer verbringen, sondern eher in den öffentlichen Bereichen. Also wir haben das erste Lifestyle-Ferienhotel vor einigen Jahren auf Mallorca gemacht, das Bikini. Jetzt gibt es schon 2 dort, beide laufen hervorragend. Also Produkte mit relativ kleinen Zimmern, aber mit superlässigen öffentlichen Bereichen. Ist im Grunde die Analogie zur Stadthotellerie. Es sind moderne Konzepte, die einen gewissen Unterhaltungswert auch bieten. Nicht für jeden geeignet. Ich war gerade bei meiner Mama in München, die 85, die kann ich sowohl nicht hinschicken. Die braucht was anderes. Aber es gibt genug Leute, die sowas suchen. Oder gut geeignete Konzepte für Familien mit Kindern. Auch da dünn gesät. Es gibt zwar einige sehr, sehr teure Familienhotels, aber leistbare Hotels für Familien mit Kindern, die trotzdem ein bisschen Pep haben, ist eher dünn gesät. Also da gibt es tolle Möglichkeiten. Also uns werden die Nischen nicht ausgehen. Für kreative Leute in Hotelentwicklung, die Hotels betreiben, gibt es unendlich Spielwissen. Und einige Ex-Mitarbeiter, die haben ein eigenes Hotelkonzept entwickelt, Superbude, haben in Wien ein Haus. Ja, die haben unterschiedlichste Zimmerkategorien. Auch für Familien mit 4, 5 Kindern gibt es da einen Zimmertyp. Ja, und diese Zimmer, die werden am besten gebucht, die ein bisschen unterschiedlich sind. Wir haben halt so klassische Hotellerie, amerikanisch geprägt, der Standard-Doppelzimmer und das ist es dann auch. Und dann gibt es das nächste, gibt es dann Suiten. Aber es gibt halt wenig Produkte für Patchwork-Familien, für Freunde, die gemeinsam verreisen. Es gibt so vielfältige Nachfrage, aber wir haben so ein banales Angebot. Also für uns wäre es wichtig, dass wir einfach ein bisschen ein vielfältigeres und witzigeres Angebot haben.
Lieber Michael, vielen Dank für die Einblicke. Das war Tourismus to go und herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, danke. Und dann wieder in 10 Jahren und schauen wir, was davon übrig geblieben ist. Danke dir.
Das war Tourismus to go. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Dein Partner für fundierte Brancheninsights.